Ich gehe nie wieder zu dem Hauskreis zurück. Janinas Worte waren keine leere Drohung. Sie war verletzt und verärgert. In mancher Hinsicht vielleicht auch zu Recht. Janina war seit 2 Jahren Teil dieser Gruppe. Nachdem sie in ihrer alten Gemeinde einige schmerzhafte Erfahrungen machen musste, dachte sie, dass sie endlich den richtigen Platz gefunden hatte. Ihr Hauskreis war ein Ort der Geborgenheit, bis sie eines Tages von ihrem Leben erzählte und ihren Sünden, Gesinnungen und Schmerzen. Sachen halt, die sie sonst mit niemandem teilte. Sabine, eine Frau in diesem Hauskreis, missbrauchte Janinas Vertrauen und teilte ihre Geheimnisse mit jemandem anders. Als Janina das herausfand, war sie am Boden zerstört. Als Janina und ich uns unterhielten, sagte sie, dass sie Sabine wegen dieser Sache angesprochen hatte. Sabine hätte sich entschuldigt und um Vergebung gebeten. Janina weiß, dass sie vergeben soll, aber weiß nicht, ob sie es kann. Sie denkt, es wäre einfacher, nicht mehr in den Hauskreis zu gehen. Das soll eine kurze Geschichte zum Einstieg sein. Ich denke, ihr habt bemerkt, das Thema der Predigt soll Vergebung sein oder vergebt einander. Wir haben uns gut überlegt, ob wir das heute nochmal als Thema nehmen, weil vor 2 Wochen hat erst Martin über das Thema Vergebung gesprochen, aber wir sind dann doch zu dem Schluss gekommen, das Thema ist so groß, dass wir selbst heute mit einem Teil 2, es soll nicht eine Wiederholung von vor 2 Wochen sein, dass wir selbst mit einem Teil 2 sicher nicht alles sagen können, was man zu dem Thema eigentlich sagen müsste. Wir machen ja auch eine Reihe zu den Einanderstellen, abwechselnd oder immer dazwischen zu dem ersten Buch Mose. Und da wäre tatsächlich diesmal diese Stelle vergebt einander dran gewesen. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen auch diese Reihenfolge und sprechen heute über dieses Gebot, dass wir einander vergeben sollen. Die Predigt hat wie beim letzten Mal zu den Einanderstellen 5 Punkte. Wer nicht so schnell schreiben kann, der kann sich einfach nachher das Skript per E-Mail bei mir abholen. Der erste Punkt, was ist Vergebung? Der zweite, wie kann ich vergeben? Der dritte, wann soll ich vergeben? Der vierte, und wenn Vergebung schwerfällt? Und der letzte Punkt, Vergebung ist Gottesdienst. Und ich denke, wir haben heute den ersten Advent. Es ist ohnehin ein passendes Thema zur Adventszeit, über Vergebung zu sprechen. Denn Christus ist vor ungefähr 2000 Jahren in diese Welt gekommen, um tatsächlich Vergebung möglich zu machen. Und zwar eine Vergebung, die wesentlich umfangreicher und eine Schuld, die wesentlich größer war, hat er gesühnt und hat so Vergebung möglich gemacht. Ich möchte euch bitten, diese 2 Einanderstellen, die wir zum Thema Vergebung haben, aufzuschlagen. Das ist einmal Epheser 4, Vers 32. Und Kolosser 3, Vers 13. Bitte schlagt, wenn es geht, beide Stellen auf. Epheser 4, Vers 32 und Kolosser 3, Vers 13. Epheser, Philippa, Kolosser. Da habt ihr beide zusammen. Und wenn ihr die beiden Stellen aufgeschlagen habt, Epheser 4, 32 und Kolosser 3, 13, will ich euch vorher noch eine Stelle aus dem Matthäusevangelium von dem Herrn Jesus aus der Bergpredigt lesen. Matthäus 5, wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Also bevor wir die beiden Einanderstellen lesen, dachte ich, es ist angemessen, dieses Wort vom Herrn Jesus zu lesen. Der Herr Jesus sieht Vergebung, versöhnte Beziehungen offensichtlich wichtiger an als Gottesdienst. Wenn wir denken, wir können auch heute hier unser Lob darbringen und sind gleichzeitig, so viel an uns liegt, in einer Beziehung, die nicht von Vergebung geprägt ist, dann sagt dir der Herr Jesus, geh erst hin und versöhne dich und dann komm und bring deine Gabe dar. Epheser 4, Vers 32, schreibt der Apostel Paulus, eine von den beiden einander stellen: Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und Kolosser 3, wir können auch den Vers 12 dazu lesen. Kolosser 3, Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Das sind diese beiden sogenannten Einanderstellen zum Thema Vergebung. Ihr seht Vers 32 in Epheser 4, vergebt einander. Und auch hier Kolosser 3, Vers 13, vergebt euch gegenseitig. Das ist dieses Allos, ja, einander vergeben. Und ich denke, ohne tief in den Text einzusteigen, fällt euch sicher auf, dass Paulus beide Male, wenn es um Vergebung, einander vergeben geht, diese Vergebung an die Vergebung knüpft, die wir vom Herrn Jesus empfangen haben. Also sowohl in Epheser 4 sagt er, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. In Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat. Also beide Male verknüpft Paulus die Vergebung, die wir einander schenken sollen, mit der Vergebung, die wir vom Herrn bekommen haben. Und das wird sehr wichtig sein. Wir werden deswegen auch einen ganzen Punkt in der Predigt dem widmen, wie können wir wirklich vergeben. Denn die Vergebung, die ich einem anderen schenken soll, hängt untrennbar an der Vergebung, die ich selbst vom Herrn empfangen habe. Aber vielleicht, bevor wir über das Wie sprechen, erstmal diese erste Frage: Was ist Vergebung? Es ist wichtig, dass wir ein biblisches Verständnis von Vergebung haben, weil wenn wir das nicht haben, wird es uns sehr schwer fallen, später auch auf einige schwierige Fragen, wie zum Beispiel, was mache ich, wenn der andere mich gar nicht um Vergebung bittet? Wir werden keine Antwort darauf finden, wenn wir vorher nicht buchstäblich unsere Hausaufgaben gemacht haben und vom Wort her Vergebung ein bisschen studiert haben. Ich will euch nicht zu sehr damit aufhalten. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, das ganze Skript bekommen. Denn Vergebung ist selbstverständlich kein neues Gebot und auch keine neue Idee im Neuen Testament. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament finden wir umfangreiche Stellen zur Vergebung. Und was auffällt ist, dass sowohl im Alten als auch im Neuen Testament jeweils zwei Worte für Vergebung benutzt werden und dabei zwei Facetten der Vergebung angesprochen werden. Ich möchte das mit ein paar Beispielen klar machen. 1. Mose 50, Vers 17, ihr braucht jetzt die Stellen nicht alle aufschlagen, weil ich einige lese, aber 1. Mose 50 kennt ihr sehr gut, das ist unsere Josefsgeschichte, das Ende dann, als die Brüder nochmal nach dem Tod des Vaters vor ihrem Bruder erscheinen. Und da heißt es in Vers 17, so sollt ihr zu Josef sagen: Ach, vergib doch das Verbrechen deiner Brüder und ihre Sünde, dass sie dir Böses angetan haben. Und nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Da weinte Josef, als sie so zu ihm redeten. Dieses Wort, was hier in 1. Mose 50 für Vergebung benutzt wird, ist nicht so wichtig, dass es das hebräische Wort Nazar ist, aber die Bedeutung ist wichtig. Die Bedeutung hier heißt, ich hebe etwas auf, ich nehme etwas weg. Und das finden wir an vielen anderen Stellen. Ich lese sie jetzt nicht alle, aber ich gebe euch noch ein zweites Beispiel für Nazar aus Psalm 32 von David, ein Maskil. Glücklich der, dem Vertretung vergeben, also dem die Schuld weggenommen ist, dem die Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Druck ist. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Also der erste Aspekt von den zwei Aspekten, der sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament deutlich wird, ist, Schuld muss weggenommen werden. Ein Konto muss gelöscht werden. Ihr könnt das auch sehr gut an dem Sündenbock, dem Sühnebock erkennen, Da wurde sinnbildlich die Schuld Israels auf diesen Sündenbock gelegt und dann wurde der Bock was? Der wurde nicht geschlachtet, der wurde in die Wüste geschickt. Die Sünde wird, oder die Schuld, die durch die Sünde aufgebaut wurde, wird losgelassen. Ich denke, einigen von euch ist Psalm 121 sehr, sehr vertraut. Ja, viele, die in Not geraten, zitieren diesen Psalm, weil sie ihn vielleicht auch eines Tages mal auswendig gelernt haben. Und er beginnt mit den Worten, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und dieses Wort Augen aufheben ist genau das gleiche Wort Nazar. Und dann versteht ihr besser den Inhalt des Wortes. Schuld wird weggenommen, wird aufgehoben, wird fortgeschickt. Das ist ein Teil von Vergebung. Und das zweite Wort, Salach, kommt auch ganz häufig im Alten Testament vor. Ich lese euch nur zwei Beispiele. Eines, ein ganz wichtiges, wie nämlich Gott vergibt, aus Jeremia 31, Vers 34. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Wir werden auf den Vers nochmal zurückkommen, weil Vergebung viel mit einer Entscheidung und nicht mit einem Gefühl oder mit Vergessen zu tun hat. Aber hier in Jeremia 31 wird dieser zweite Teil von Vergebung deutlich, nämlich wieder Güte zeigen, wieder gnädig sein, Wohlwollen zeigen. Ihr könnt, damit ihr wirklich ein Verständnis bekommt von diesen zwei Aspekten, ihr könnt den ersten Teil als vertikale Vergebung sehen und den zweiten als horizontale. Das erste hat Schuld wegnehmen oder Schuld loslassen, ja wieder im Reinen sein innerlich. Und das zweite ist die horizontale, was die Beziehung angeht, wieder wohlwollend sein, wieder Güte zeigen. Genau das Gleiche, interessanterweise, finden wir auch im Neuen Testament. Ich lese euch nur wenige Verse vor. Einmal Matthäus 6, Vers 12, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Das ist das griechische Aphiemi. Genauso wie in Matthäus 18, 27, der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Ihr versteht wieder dieses Erlassen, dieses Loslassen, nicht mehr aufrechnen. Ich habe ein Konto gegen dich, weil du gegen mich gesündigt hast und ich lösche dieses Konto. Aber es gibt im Neuen Testament genauso diesen zweiten Aspekt, und das ist das griechische Charizomai. Und ihr merkt schon, da ist das Wort Kari drin, Gnade. Und das hat jetzt mit dieser horizontalen Beziehung zu tun. Nicht nur, dass ich deine Schuld in die Wüste schicke, sondern dass ich dir gegenüber jetzt wieder wohlwollend gesinnt bin. Dass wir wieder gute Beziehungen miteinander haben können. Lukas 7, Vers 41 und 42. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, das ist Simon der Pharisäer, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Oder Epheser 4, Vers 32, haben wir schon gelesen, ist auch wieder dieses Charizomai drin. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Wie gesagt, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir diese zwei Aspekte von Vergebung verstehen. Einmal ein Konto löschen, die Schuld loslassen, aber dann wieder wohlwollend gesinnt sein. Das finden wir im Alten Testament, diese zwei Aspekte, und auch im Neuen Testament. Göttliche Vergebung, also Vergebung, wie Gott sie definiert, ist also das Gegenteil davon, jemanden in die Pflicht zu nehmen. Ich habe es euch eben schon an diesem Beispiel deutlich gemacht. Wenn du an mir schuldig wirst, dann habe ich wie ein Konto bei mir, was sich irgendwo gefüllt hat. Und ich halte dieses Konto nicht gegen dich, sondern ich lösche dieses Konto. Das ist die eine Seite von göttlicher Vergebung. Göttliche Vergebung bedeutet, ich treibe die Forderung, die ich jetzt gegen dich habe, Ich treibe sie nicht mehr ein. Ich nehme diese Last der Sünde oder diese Last der Schuld, lege sie auf den Sündenbock und schicke sie weg in die Wüste. Aber göttliche Vergebung oder Vergebung nach Gottes Plan hat auch noch diesen zweiten Aspekt, nämlich wieder wohlgesonnen sein, wieder Beziehung aufbauen, ja, sagen, okay, da steht nichts mehr zwischen uns. Ja, was wäre das für ein Gott, der zu dir sagt, ich vergebe dir alle deine Schuld, ich lasse sie gehen, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich will dich nie wieder sehen. Ihr merkt, das kann nicht sein, dass das die ganze Vergebung ist, einfach nur die Schuld zu tilgen. Es braucht auch diesen zweiten Teil. Ja, das ist eine Frucht eigentlich, ein Stück weit auch des ersten Teils, dass man wieder wohlgesonnen ist. Dass Gott uns unsere Schuld nicht mehr vorhält, dass er sie uns nicht mehr in Erinnerung bringt. Und das ist eine, das haben wir in Jeremia 31 gesehen, das ist eine bewusste Entscheidung Gottes. Gott sagt nicht, ich vergesse, was du gegen mich getan hast. Er sagt, ich werde dessen bewusst nicht mehr gedenken, damit es eben nicht mehr zwischen uns steht. Das ist diese erste Frage, die wir beantworten müssen, wenn wir über Vergebung sprechen. Was ist Vergebung? Vergebung, und das ist jetzt eine kurze Wiederholung von dem letzten Sonntag oder von vor zwei Wochen, Vergebung hat also offensichtlich mehrere Teile. Martin hat davon gesprochen, dass man bei Vergebung eigentlich ein vierfaches Versprechen gibt. Das erste Versprechen, das man geben muss, ist, okay, ich lasse die Schuld los. Du hast Schuld gegen mich aufgebaut, ich lösche das Konto, ich halte dir das nicht mehr vor. Ich will, und das ist damit verbunden, ich will darüber nicht mehr nachsinnen, weil das Konto ist gelöscht. Ich hole das nicht wieder hoch. Ich schaue mir nicht wieder die Rechnung an, die du oder die ich gegen dich aufmachen darf, weil du mir gegenüber schuldig geworden bist. Das ist das erste Versprechen, das man gibt. Ja, ich will nicht mehr darüber nachsinnen. Ich lasse die Schuld los. Es gibt aber auch ein zweites und drittes und sogar ein viertes Versprechen. Das erste betrifft mich selbst. Das haben wir gesehen. Oder sogar mich selbst in der Verbindung mit Gott. Das zweite Versprechen ist, ich halte es dir auch nicht mehr vor. Ich werde es dir gegenüber nicht mehr erwähnen. Ich habe euch, als wir von biblischer Konfliktlösung gesprochen haben, diese kleine Geschichte gelesen. Da kommt eine Frau zum Pastor und sagt, jedes Mal, wenn wir, also mein Mann und ich, uns streiten, wenn wir eine Auseinandersetzung haben, dann wird mein Mann historisch. Und dann sagt der Pastor zu der Frau, ich glaube, du hast sie versprochen. Du meinst bestimmt, er wird hysterisch. Und dann sagt sie, nein, nein, er wird wirklich historisch. Denn jedes Mal, wenn wir einen Streit haben, führt mein Mann in seinem Kopf ganz genau Buch über alles, was ich falsch gemacht habe. Und wenn er dann sauer auf mich ist, hält er mir buchstäblich eine Geschichtsvorlesung. Das heißt, er sagt mir ganz genau, er hält mir alles vor, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe. Ihr Lieben, Vergebung heißt zweitens, nicht nur das Erste, das hat was nur mit dir zu tun, dass du die Schuld loslässt und in die Wüste schickst. Aber es hat auch ein zweites, ich muss auch dem anderen versprechen, ich halte dir das nicht mehr vor. Ich bringe das nicht mehr hoch. Nicht vergessen, sondern ich will das nicht mehr in Erinnerung bringen. So wie Gott Vergebung praktiziert, beschrieben in Jeremia 31. Also das zweite Versprechen betrifft mein Gegenüber. Es gibt aber auch noch ein drittes und ein viertes Versprechen. Das dritte ist, ich werde nicht nur dir gegenüber nicht mehr über die Schuld sprechen, ich werde auch Dritten gegenüber nicht mehr über die Schuld sprechen. Das ist auch wichtig. Was hilft es denn, wenn ich dir ein gutes Verhältnis vorheuchle, aber dann bei Dritten ständig noch sage, was du alles mir gegenüber getan hast? Es ist mir erst diese Woche passiert, es hat nichts mit dieser Gemeinde zu tun, aber da hat mich tatsächlich ein ehemaliger Schulfreund extra angerufen, um mir zu erzählen, was ein anderer ehemaliger Schulfreund ihm angetan hat. Ich wusste ehrlich, ich hatte nicht viel Weisheit, wie ich da reagieren sollte. Ich habe nur still zugehört, ich habe ihn nicht bestätigt und habe dann das über was anderes mit ihm gesprochen. Aber das gibt es und das gibt es auch unter Geschwistern, dass wir dann bei Dritten leider darüber reden. Und das ist nicht wirklich Vergebung. Und ein viertes, ja natürlich, und das beschreibt eigentlich auch den zweiten und den dritten Schritt, ich will das nicht mehr als Trennung ansehen. Ich will wirklich wieder eine gute Beziehung mit dieser anderen Person haben, die gegen mich gesündigt hat. Ihr seht, Vergebung ist offensichtlich eine bewusste Entscheidung. Ich muss mich entscheiden, das Erste, die Schuld wegzuschicken, loszulassen. Ich muss mich aber auch entscheiden, es dir nicht mehr vorzuhalten. Ich muss mich entscheiden, nicht mehr vor Dritten davon zu reden. Und ich muss mich auch entscheiden, wieder zu versuchen, mit dir in versöhnter Beziehung zu leben. Vergebung hat nicht so viel mit Gefühl zu tun. Wir müssen manchmal gegen unsere Gefühle handeln. Gegen die Gefühle handeln ist nicht heucheln. Ich nehme immer das Beispiel vom Herrn Jesus. Er hatte bestimmt nicht die allerbesten Gefühle, ans Kreuz zu gehen. Das ist nicht heucheln. Heucheln bedeutet, wenn ich dir erzähle, ach, ich mache das ganz locker und es macht mir gar nichts aus, aber innerlich kämpfe ich ganz furchtbar. Das wäre Heuchelei. Aber wenn ich etwas tue, wo ich keine Lust drauf habe, das ist nicht heucheln. Das nennt man Gehorsam. Und Vergebung hat etwas mit Gehorsam zu tun. Ich entscheide mich, diese Schuld loszulassen. Es ist ganz bestimmt kein Gefühl. Ein zweites, um das nochmal klar zu machen, Vergebung hat auch nicht mit Vergessen in erster Linie zu tun. Ja, manche sagen, ich kann das nicht vergeben, weil ich kann das nicht vergessen. Ja, wenn das Vergebung wäre, dann könnte Gott nie vergeben, weil Gott ist allwissend. Und er wird nicht eine kleinste Information dieses Universums je vergessen. Das kann er nicht. Nie. Er wird alles behalten, alles aus der ewigen Vergangenheit, der momentanen Gegenwart und der ewigen Zukunft. Vergeben heißt nicht vergessen. Vergeben heißt, ich will es nicht mehr hochholen. Das ist gleichbedeutend mit, um eines Tages zu vergessen. Versteht ihr? Wenn ich das tue, wenn ich das Konto lösche, dieser erste Schritt, aber dann auch den zweiten, dritten, vierten Schritt gehe, irgendwann mal kann ich sogar vergessen. Ich kann dann vergessen, weil ich es eben nicht mehr vor mir vorhole, vor dir vorhole und auch nicht vor Dritten. Dieses Vergessen ist ja, oder ich kann es auch anders noch ausdrücken, vergeben ist ein aktiver Vorgang. Ich muss mich dafür entscheiden und das passiert aktiv. Vergessen ist ein passiver Vorgang. Den kann ich nicht unbedingt steuern. Aber Gott sei Dank sind wir vergessliche Wesen, der eine mehr als der andere. Und je besser du vergibst, umso besser wirst du auch vergeben. Das ist der erste Schritt eigentlich. Was ist Vergebung? Jetzt kommen wir zum zweiten. Wie kann ich tatsächlich vergeben? Weil Vergebung zu beschreiben ist nicht schwer. Das, was ich euch gerade gesagt habe, diese vier Schritte, das kann jeder nachvollziehen. Und trotzdem, glaube ich, sind wir uns alle einig und da kann ich selbst genauso wie ihr aus vollster Erfahrung sprechen, Vergebung fällt schwer. Allein das Konto komplett zu löschen, was ja dein Mann gegen dich aufgebaut hat, mal wieder diese Woche, das ist nicht so einfach zu sagen, ich nehme diese Schuld, ich lege sie auf einen Sündenbock und schicke sie in die Wüste. Und ich werde sie nicht wieder vorholen. Das ist schwer. Also zumindest vor mir nicht mehr vorholen. Ihr wisst, dass genau das Gegenteil passiert. Wenn die Schwester oder wenn der Bruder gegen mich sündigt, was passiert denn meistens? Du liegst abends im Bett, ja, du denkst nur daran. Wie kann die nur? Das ist unmöglich. Und sowas habe ich nicht verdient. Ja, und dann bist du kaum eingeschlafen, du kannst kaum schlafen, wegen diesem Konto, was so groß ist. Und dann wachst du morgens auf und was passiert? Es dreht sich schon wieder. Ja, du denkst schon wieder, wie kann der nur? Wie kann der so ungehobelt sein? Ja, wie kann der so uneinfühlsam sein? Dieser Mensch, mit dem bin ich auch noch verheiratet oder bin ich in der Ältestenschaft oder ja, sitze ich sonst irgendwie gemeinsam in einem Boot. Es ist nicht einfach, das wissen wir alle, tatsächlich das zu tun, was wir eben gerade von der Schrift gelernt haben, was Vergebung wirklich ist. Ihr Lieben, wir haben nur zwei Einanderstellen, wo es heißt, wir sollen einander vergeben. Beide von Paulus. Und in beiden Einanderstellen verknüpft Paulus die Vergebung, die wir schenken sollen, mit der Vergebung, die wir erfahren haben. Habt ihr das gesehen? Ja, wir sollen einander vergeben, so wie Christus uns vergeben hat. Da muss ein Schlüssel drin liegen. Wenn Paulus jedes Mal, wenn er von der Vergebung aneinander spricht, das jedes Mal verknüpft mit, vergib bitte, so wie du in Christus vergeben bekommen hast. Ihr Lieben, das größte Schuldenkonto, was je geführt wurde, ist nicht das Schuldenkonto, was du gegen deinen Partner führst oder gegen deinen Mitältesten oder gegen deinen Bruder oder gegen deine Schwester in der Gemeinde oder in der Verwandtschaft oder in der Familie oder in der Freundschaft. Das größte Schuldenkonto, was je geführt wurde, ist das Schuldenkonto, was Gott gegen dich führt. Das ist so unermesslich groß, weil gemessen wird diese Schuld nicht an dem anderen, sondern an der Heiligkeit Gottes. Und dieses Schuldenkonto hat Jesus Christus, wenn du sein Kind bist, wenn du zu ihm gekommen bist, wenn du ihm gesagt hast, Herr, ich möchte dein Opfer stellvertretend für mich annehmen. Das verstehen wir unter Gläubigsein oder unter Wiedergeburt. Wenn du das tust, dann wird in einem Male diese ganze Schuld, deine ganze Lebensschuld der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft auf einmal auf Christus gelegt und gesühnt. Sie wird bestraft mit dem Tod des Sohnes Gottes. Das ist Rechtfertigung. Und du gehst leer aus. Du bist deswegen nicht gerechter. Aber der Vater, der Richter, sagt zu dir, ich spreche dich gerecht, weil deine Schuld ist gesühnt. Das ist ein juristischer Vorgang. Und kein Wunder verknüpft Paulus die Vergebung, die wir uns gegenseitig geben müssen, regelmäßig mit der Vergebung, die jeder von uns in der Vertikalen bei Gott bekommen hat. Ich denke, ihr kennt alle diese Begebenheit des Petrus, wo Petrus zum Herrn Jesus sagte, Matthäus 18, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Und im Kontext, das wird auch deutlich, geht es um eine Schuld, um eine Tat, die er immer wieder tut. Immer wieder das Gleiche. Ja, also relativ monoton. Ja. Der wird an der gleichen Sache schuldig. Und dann sagt Petrus, wie oft soll ich ihm vergeben? Weil die Pharisäer hatten die Lehre, die war nicht aus der Bibel, wenn einer an der gleichen Sache schuldig wird, musst du ihm dreimal vergeben und dann ist gut. Ja, beim vierten Mal, dann darfst du draufschlagen. Und Petrus, das liebevoll, ich muss sehr vorsichtig sein, wie ich über ihn rede, weil ich werde auch mit ihm die Ewigkeit verbringen, aber der Mann mit dem großen Mund, ja, ich wollte nicht Großmaul sagen, aber der Mann mit dem großen Mund, der sagt, soll ich ihm siebenmal vergeben? Er dachte schon, er wäre ein Mordskerl. Versteht ihr? Die Pharisäer sagen nämlich dreimal und Petrus sagt, soll ich siebenmal dem Kerl vergeben in der gleichen Sache? Und der Herr Jesus antwortet ihm, nicht siebenmal, siebenmal 70-mal. Und wenn du jetzt denkst, du kannst bei 489 aufhören, dann hast du das nicht verstanden, was der Jesus wirklich wollte. Also bitte nicht mitzählen, sondern es heißt, selbst wenn dein Bruder in der gleichen Sache wieder und wieder schuldig wird und er bittet um Vergebung, und ich komme noch auf dieses, muss er um Vergebung bitten oder nicht, dann sollst du ihm vergeben. Und dann ist Petrus, selbst der Mann mit dem großen Mund, der ist wirklich still. Der hat nichts mehr zu sagen. 490 Mal. Und dann gibt der Herr Jesus ihm die Antwort, er kennt ja sein Herz. Und dann spricht der Herr Jesus mit diesem Gleichnis, mit dieser Gegenstandslektion vom Schalksknecht zu ihm. Und ich möchte euch diese lesen, könnt ihr mit aufschlagen aus Matthäus 18. Ihr kennt sie ja wahrscheinlich auch gut. Matthäus 18, Vers 23. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, um damit zu bezahlen. Der Knecht aber fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. 10.000 Talente. Und die Geschichte endet nicht hier. Denkt dran, der Herr Jesus bringt Petrus bei, wie er in der Lage sein wird, seinem Bruder 7-mal, 70-mal zu vergeben. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm diese 10.000 Talente. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht fiel nun nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt hatte. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ihr Lieben, diese Geschichte, es ist keine Geschichte, es ist eine Gegenstandslektion, würde ich sagen, vom Schalksknecht, wird nur dann wirklich verständlich, wenn wir wissen, was sind 10.000 Talente und was sind 100 Denare. Dieser Knecht, der dann so unbarmherzig war, hatte selbst eine Schuld von 10.000 Denaren. Entschuldigung, 10.000 Talenten. Ein Talent sind 24 Jahresgehälter. 24 Jahre arbeiten für ein Talent. Dieser Knecht schuldete aber nicht ein Talent, er schuldete 10.000 Talente. Also Mathematik, ein Talent ist 24 Jahresgehälter und er schuldete 10.000 mal 24 Jahresgehälter. Kannst du dir die Schuld vorstellen? Ich habe es ausgerechnet, wenn du 2.000 Euro brutto verdienen solltest, das ist ein fairer Lohn heute in Deutschland, 2.000 brutto, manche haben weniger, manche haben aber auch deutlich mehr als 2.000 brutto, dann entspricht das 5,78 Milliarden Euro. 5,78 Milliarden sagt euch nicht viel, weil die Banken werfen ständig mit solchen Summen um sich. Aber 10.000 mal 24 Jahre arbeiten, ich glaube, das ist sehr deutlich. Bist du in der Lage, 10.000 mal 24 Jahre zu arbeiten, um deine Schuld zu bezahlen? Und ich darf dich dabei erinnern, du darfst keinen Cent ausgeben. Das sind die Jahresgehälter. Kein bisschen Brot kaufen. 10.000 mal 24. Es ist unmöglich. Und der Herr sagt, es ist gut so. Es ist gut so. Lass gehen. Ihr Lieben, ich glaube, ich muss nicht viel interpretieren, um klarzumachen, wen der Herr Jesus hier meinte. Er ist der König und du bist dieser Knecht. Und wenn du ihn wirklich um die Vergebung deiner Lebensschuld gebeten hast, dann entspricht das 10.000 mal 24 Jahresgehälter. Als Bild. Und jetzt wird deine Schwester oder dein Bruder gegen dich schuldig. Und der schuldet 100 Denare. Was ist ein Denar? Ein Denar ist ein Tageslohn. So viel, wie ein Knecht oder ein Arbeiter an einem Tag verdient hat. 100 Denare wäre dann umgerechnet, wenn wir mal bei den 2.000 Euro bleiben, wären dann 9.000 Euro. Ist 9.000 Euro viel Geld? Ja, das ist schon eine Summe. Ja, also die wenigsten von uns können mal so schnell über 9.000 Euro verfügen. Aber ist es eine Summe, die unermesslich ist, die noch keiner von euch, also die Jüngeren vielleicht nicht, aber die noch keiner von euch irgendwie gehandelt hat über sein Konto? Nein, ja, ihr habt schon viel größere Summen gehandelt, wenn ihr ein Auto kauft, wenn ihr ein Haus kauft. Ja. 9.000 Euro ist eine gewisse Schuld, aber sie ist bezahlbar. Und jetzt sagt dieser erste Knecht, dem 24 mal 10.000 Jahresgehälter vergeben wurden, ne, die Schuld lass ich nicht los. Die rechne ich dir auf, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Das ist ungerecht. Das ist nicht nur ungerecht, sondern, das ist die negative Form, ich möchte es positiv ausdrücken, das ist ein völliges Verkennen deiner eigenen Lage. Wenn wir uns, und jetzt will ich es positiv sagen, wenn wir uns wirklich bewusst machen, was der Herr Jesus Christus an uns am Kreuz getan hat, 10.000 mal 24 Jahresgehälter, ist gut so. Ihr Lieben, das ist ein Konto von so großer Gnade. Das kann immer ein paar Tröpfchen auf das Konto meines Bruders überweisen. Das macht gar nichts. Versteht ihr? Das wird nie erschöpflich sein. Das bedeutet, der Schlüssel, weil wir sind bei dem zweiten Punkt der Predigt, wie kann ich vergeben? Der Schlüssel zum Vergeben der Schuld meines Bruders, dieses erste Loslassen, ja, Schuld, Sündenbock, wegschicken. Der Schlüssel liegt gar nicht beim Bruder. Der Schlüssel liegt bei meiner Beziehung mit dem Herrn Jesus. Das Evangelium, habe ich euch schon oft gepredigt, ist nicht nur für Ungläubige. Das Evangelium ist auch für uns Gläubige. Wir müssen uns beständig, wie heute Morgen beim Brotbrechen, daran erinnern, was Christus für uns getan hat. Christus will, dass wir uns beständig an die 24 mal 10.000 Jahresgehälter erinnern, die er uns erlassen hat. Und wenn wir das vor Augen haben, dann können wir uns rumdrehen, können dem Bruder in die Augen schauen und können sagen, ja, das ist viel Geld, 9.000 Euro, aber weißt du was? Ich habe einen Herrn, der hat mir so viel vergeben, ich kann deine Schuld löschen, ohne weiteres, weil mir viel mehr vergeben wurde. Ich will auch nicht von dieser Analogie jetzt lassen, von dieser Gegenstandslektion, um euch auf einen feinen, aber sehr gravierenden Unterschied in der Gegenstandslektion deutlich zu machen. Der König in dieser Gegenstandslektion, der konnte einfach sagen, ist gut so. Lass gut sein. 24 mal 10.000 Jahresgehälter, 5,78 Milliarden. Mit deinem Weihnachtsgeld werden es schnell 6 oder 7 Milliarden. Sagt der König einfach, ist gut so. Wisst ihr, was der Unterschied zur Realität, zur Wirklichkeit ist? Der König der Könige, der Herr der Herren, der konnte nicht sagen, ist gut so. Schwamm drüber. Der musste bezahlen. Und das ist der Grund, warum er gekommen ist. Das ist der Grund, warum heute diese erste Kerze brennt am ersten Advent. Er musste bezahlen. Er musste diese Schuld vor dem Vater vollumfänglich bezahlen. Er musste den Becher des Zornes Gottes voll austrinken für dich. Und das ist dein König. Das ist dein Herr. Das ist, mit dem du Gemeinschaft haben darfst, mit dem du Freude erleben darfst, jeden Tag, weil du Frieden hast. Und damit Gerechtigkeit und damit Frieden. Römer 14, 17. Das ist das wahre christliche Leben. Vertraut sein mit Gott. Freude haben an dieser Beziehung mit dem Herrn, weil er die Schuld für dich bezahlt hat. Versteht ihr, wie Vergebung unter uns Menschen wirklich möglich wird? Indem wir uns dem Herrn immer wieder zuwenden und uns deutlich baden in dieser Gnade. Ja, ich habe keine Liebe in mir, schon gar nicht dem Bruder gegenüber, der mir gegenüber schuldig wird oder der Schwester. Aber ich muss mich wegwenden von diesem Bruder, von dieser Schwester und vor allem von dieser Schuld hin ans Kreuz. Und da entzündet sich immer wieder neu diese Liebe, diese Gnade, letztendlich dann auch meinen Mitmenschen gegenüber. Das ist der Weg, wie wir tatsächlich jedes Mal aufs Neue Schuld vergeben können. So wird Vergebung möglich. Das ist die Antwort auf die Frage, wie kann ich vergeben? Indem ich wegschaue von dieser Schuld, die der Bruder mal wieder gegen mich hat, und hin auf Christus schaue. Und diese Vergebung gilt immer wieder für dich. Ja, das war die Generalvergebung, diese richterliche, aber auch immer wieder die väterliche Vergebung. Wenn du dich ihm zuwendest und ihn wieder mal bittest, was du ausgefressen hast, das Konto wird immer wieder gelöscht. Das Gnadenkonto ist übergroß. Ja, niemals wird dieses Gnadenkonto leer sein. Von der Zeit her müssen wir uns sputen, weil ich möchte euch noch ein drittes sagen. Wann soll ich bitteschön vergeben? Wann soll ich vergeben? Und ihr werdet es kaum glauben, selbst wenn ich das mal so sagen darf, ausgewachsene Seelsorger streiten sich manchmal über diese Frage. Weil es gibt ja die Stelle in Markus 11, Vers 25, das ist so ähnlich wie alle anderen Stellen, die wir heute schon gelesen haben. Wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Wenn du zum Gottesdienst kommst, spätestens am Sonntag, eigentlich ja, sollen keine 24 Stunden über deinem Zorn vorübergehen, aber eigentlich am Sonntag, so einmal die Woche, da muss Generalreinigung sein. Da müssen alle Konten gelöscht werden. die du irgendwie aufgebaut hast gegen deinen Bruder oder gegen deine Schwester. Aber jetzt gibt es auch so Verse wie Lukas 17, Vers 3, da sagt, da heißt es, habt Acht auf euch selbst, der gleiche Herr. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm. Seht ihr den Unterschied? An der einen, in der Markus-Stelle heißt es, hey, wenn du zur Anbetung gehst und du erinnerst dich dran, dass du was gegen den Bruder hast, dann vergib ihm. Das heißt, er muss gar nicht erst um Vergebung beten, du sollst ihm schon vergeben haben. Aber an der anderen Stelle, an der Lukas 17 Stelle, und das könnte jetzt den einen oder anderen verwirren, da heißt es, ja, du sollst ihm vergeben, aber vorher ordentlich zurechtweisen. Und wenn er Buße tut, ja, dann vergib ihm. Da wird eine Bedingung genannt, ja, dass er Buße darüber tut und dann sollst du ihm vergeben. Und ich habe es euch schon mal gesagt, ausgewachsene Seelsorger streiten sich leider in Büchern. Ich könnte euch zwei Bücher wahrscheinlich an unserem Büchertisch zeigen. Der eine sagt das eine und der andere sagt das andere. Der eine sagt, du musst immer und sofort jederzeit vergeben. Und der andere sagt, nee. Ja, der liebe, ich darf es ja auch beim Namen nennen, der liebe Jay Adams sagt, nee. Da muss der andere erst kommen und muss um Vergebung bitten. Ich will jetzt nicht als der Schlichter oder gar als der Oberlehrer zwischen den beiden stehen. Ja, John MacArthur auf der einen Seite, Jay Adams auf der anderen Seite. Es ist leider so. Ja, das sind nicht irgendwelche. Ich meine, ich will jetzt keinen Respekt vor Menschen haben, aber die haben das Wort wirklich sehr gut studiert. Und die Lösung ist gar nicht so schwer. Erinnert euch nochmal an den Anfang der Predigt. Da haben wir gesagt, im Alten Testament wie im Neuen Testament wird Vergebung mit zwei Begriffen beschrieben und es beschreibt auch zwei unterschiedliche Facetten. Das erste, loslassen, Konto löschen, Sündenbock wegschicken. Und dann das zweite, wieder gnädig sein, wohlgesonnen sein, wieder Beziehungen aufbauen können. Bis hin zu, dass man auch wieder richtig versöhnt ist. Und das ist der Punkt. Vergebung ist nicht einseitig. Vergebung ist nicht nur ein Ding oder nur eine Sache oder nur eine Entscheidung. Vergebung ist vielschichtig. Das hat euch Martin auch vor zwei Wochen beigebracht. Es sind vier Entscheidungen. Erstmal vor mir. Ich bringe das nicht mehr hoch. Ich lasse die Schuld gehen. Aber dann auch eine zweite vor dir, vor dem Nächsten, vor dir. Und auch die Beziehung, ja, dass die Beziehung wieder gut wird. Das sind drei Entscheidungen eigentlich, die ich treffen muss. Und das ist der Unterschied. Die erste Entscheidung, ich lasse die Schuld los. Ich lösche das Konto. Ich halte diese Schuld ihm nicht innerlich vor. Diese Vergebung, die musst du immer und zu jeder Zeit, sofort, wenn dir das klar wird, schenken. Dann viele, da komme ich am Ende jetzt nochmal drauf, viele sagen auch, das ist so wichtig an Vergebung, damit du nicht bitter wirst, damit du das Gift, was du anderen wünschst, nicht selbst trinken musst. Und das stimmt in gewisser Hinsicht. Ja, das siehst du oft in der Literatur. Du wirst selbst bitter darüber, wenn du das nicht loslassen kannst. Ja, du musst, und das musst du immer, ohne Bedingung, jederzeit, dieses erste Versprechen musst du immer einlösen. Du schaust ans Kreuz, Christus hat dir 24 mal 10.000 Jahresgehälter vergeben und dann entscheidest du dich und sagst, die 9.000 Euro sind gelöscht. Immer, zu jeder Zeit. Wenn du zum Gottesdienst kommst und du weißt, da hast du noch was gegen jemanden, du löschst dieses Konto. Das darfst du nicht, sonst wirst du bitter gegen den anderen. Aber die zweite und dritte und vierte Entscheidung, das kommt drauf an. Und da will ich ausgewogen sein. Es gibt 1. Petrus 4, Vers 8, da heißt es, die Liebe bedeckt eine Menge von Ausrutschern. Nein, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das heißt, das zweite und dritte und vierte Versprechen kann ich auch geben, wenn die Schwester oder der Bruder eben nicht zu mir kommt und um Vergebung bittet. Habt ihr verstanden? Das erste, die Schuld loslassen, diese vertikale Vergebung, dass man kein Konto mehr führt, das muss immer und zu jeder Zeit passieren. Immer. Aber das zweite, ich spreche das nicht mehr an dir gegenüber. Ich rede auch vor anderen nicht mehr. Das sollte man in der Regel auch immer sofort geben. Weil die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und schaut nochmal an die Analogie. Wenn ich viel Liebe habe, wenn ich viel Gnade habe, wenn ich viel aufs Kreuz schaue, dann kann ich oft nach 1. Petrus 4, Vers 8 handeln. Oder anders ausgedrückt, ein bisschen praktischer, wenn mir häufiger jemand auf die Füße tritt, dann kann es auch daran liegen, dass meine Füße zu groß sind. Es muss nicht unbedingt an dem anderen liegen. Wenn ich viel Liebe habe, wenn ich die Füße einziehen kann, dann lasse ich mir gar nicht so oft auf die Füße treten. Und dann kann ich auch wieder in dieser bereinigten Beziehung, ohne dass der auf allen Vieren angekrochen kommt und um Vergebung bittet, dann kann ich auch in bereinigter Beziehung mit ihm leben. Ich decke es zu. Warum? Weil ich viel Liebe habe. Wem viel vergeben hat, wurde, sagt der Herr Jesus diesem Pharisäer, Simon, der liebt viel. Es kann natürlich auch manchmal sein, dass es weise ist, eine Schuld nicht in Liebe zuzudecken, sondern dann in Liebe aufzudecken. Das machst du aber nicht um deinetwillen, weil du hast das Konto schon gelöscht. Du hast keine Bitterkeit mehr. Du hast keinen Groll mehr. Sondern du machst es aus Liebe dem Bruder oder der Schwester gegenüber, weil du siehst, Mensch, da leidet er selbst unter dieser Sünde, da leidet der Leib Jesu, da leidet der Name des Herrn Jesus. Dann ist es auch manchmal gut, etwas in Liebe aufzudecken und versteht, dann kannst du eben dieses Versprechen nicht geben, ich spreche es dir gegenüber nie wieder an. Dann sprichst du es ja an. Du kannst nach Matthäus 18 sogar das Versprechen nicht geben, ich spreche es nie wieder vor Dritten an, weil wenn es wirklich etwas Gravierendes ist, wo jemand drüber unbußfertig ist, dann kann es auch sein, du musst 2 oder 3 Zeugen dazu nehmen. Und du musst es letztendlich vor die Gemeinde bringen. Und die Beziehung mit ihm wird erst dann wieder klar werden, wenn derjenige um Vergebung gebeten hat. Deswegen, versteht ihr, ist diese 2. und 3. und 4. Versprechen, das ist an eine Bedingung geknüpft. Aber legt auch da bitte die Bedingung nicht so hoch. Die meisten Sünden kannst du in Liebe zudecken. Warum? Weil uns so viel vergeben wurde. Das ist dieses, wann soll ich vergeben? Ich finde, da gibt es Licht in diesem Dunkel und auch in diesem Streit. Unterscheide einfach zwischen vertikaler Vergebung, dieser erste Schritt, Sündenkonto, Schuldkonto, was du gegen mich aufgebaut hast, loslassen. Weil, vertikal, weil ich schaue auf Christus. Ich schaue, was er mit mir gemacht hat, schaue mir das Gnadenkonto an und dann habe ich keinen Groll mehr gegen dich. Ich lösche das. Aber ob es weise ist, dann auch nicht mehr drüber zu reden, das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Ich würde aber sagen, der große Teil kann auch da mit Liebe bedeckt werden, aber es kann auch manchmal sinnvoll sein, diese Sache tatsächlich in Liebe anzusprechen. Wir haben noch ein paar Minuten, dann will ich euch diese kurze Geschichte lesen von Corrie ten Boom, die ihr wahrscheinlich auch selbst schon mal gelesen habt. Was tue ich, wenn Vergebung schwerfällt? Und das weiß ich ja aus meinem eigenen Leben. Es fällt oft schwer. Einfach zu sagen, ist gut so. Ich lasse das ziehen. Was mache ich, wenn Vergebung schwerfällt? Ich gebe euch ein paar Tipps. Sei ehrlich. Ja, wenn es wirklich etwas ist, was ständig zwischen euch steht, dann darfst du es auch zur Sprache bringen. Liebevoll. Das Konto hast du ja gelöscht. Aber du darfst es trotzdem zur Sprache bringen und sagen, du, weißt du was, das hat mich echt so sehr verletzt. Ich komme da nicht drüber. Lass uns mal drüber reden. Ja. Wenn Vergebung schwerfällt, dann überprüf bitte auch, ich gebe euch jetzt nur schnell ein paar Hinweise, dann überprüf auch dein Herz. Erwartest du eine Rückzahlung? Erwartest du, dass der andere durch gute Leistungen das Konto irgendwie abbezahlt? Dann hast du ein Problem. Das Konto muss gelöscht sein. Der erste Schritt. Christus hat dir alles vergeben, also löscht du das Konto gegen den anderen. Erwarte bitte keine Rückzahlung. Auch nicht Strafen. Ja, du sagst, na, so ein bisschen lasse ich auf dem Konto drauf, damit ich dem dann noch so eins auswischen kann. Ja, ich strafe ihn dann mit, ich verschwinde ins Bügelzimmer, jedenfalls für heute Abend, und ich gucke ihn nicht mehr an. Ja, nein, das sollen wir nicht. Ja, wir sollen ihn nicht bestrafen. Wir sollen auch keine Garantie erwarten, dass es nie wieder passiert. 7 mal 70 mal, 490 Mal und nicht bei 489 aufhören zu rechnen. Ja, du kannst es nicht einfordern. Wir sind Menschen und wir werden ganz oft an der gleichen Stelle schuldig. Noch eine Hilfe, die dir helfen kann, wenn Vergebung schwerfällt, achte ganz genau auf die Predigten, die jetzt noch kommen. Weil wir sind bei der Josefsgeschichte und ich kenne kaum eine Geschichte, die besser illustriert, dass selbst das Schwierige, das Böse, was uns widerfährt, an Gottes Thron vorbei muss. Und er macht es mit seinen Kindern gut. Ihr habt es böse gemeint, Gott hat es gut gemeint. Ihr wolltet mich als Sklaven loswerden, aber Gott wollte unsere Familie am Leben erhalten. Wenn dir klar wird, dass Gott allmächtig ist und alles an seinem Thron vorbei muss und er das Ganze hier konzertiert, er hat deswegen nicht die Schuld für die Schuld, aber er hat seine Hand über dem Ganzen, dann kannst du viel leichter vergeben. Das größte Unrecht ist nicht dir widerfahren. Wisst ihr, was das größte Unrecht war? Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Weil er hatte keine Schuld, er hatte keine Sünde. Und Gott schafft mit diesem größten Unrecht das größte Heil für alle Menschen. Du musst einfach nur Ja sagen. Du musst einfach nur dieses Gnadenkonto für dich in Anspruch nehmen. Gott kommt mit dem Durcheinander in dieser Welt zurecht. Ich schließe mit dieser Geschichte von Corrie ten Boom. Wie gesagt, einige von euch kennen sie schon gut. Sie ist trotzdem wert, nochmal gelesen zu werden. Es war in einer Kirche in München, wo ich ihn traf. Also wir sind im Jahr 1947, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das kommt auch noch. Es war in einer Kirche in München, wo ich ihn traf. Einen hageren, hellblonden Mann in einem grauen Mantel. In der Hand einen Filzhut fest umklammert. Die Menschen verließen den Raum im Kellergeschoss, in dem ich soeben gesprochen hatte. Langsam gingen sie an den Holzstühlen entlang zum Hinterausgang. Es war 1947. Ich war vor kurzem von Holland in das besiegte Deutschland mit der Botschaft gekommen, dass Gott vergibt. Es war die Botschaft, die in diesem grausamen, zerbombten Land am meisten gebraucht wurde. Und ich gab ihnen meine Lieblingsillustration. Vielleicht liegt es daran, dass das Meer den Holländern immer sehr nahe liegt, und ich möchte den Gedanken, dass dies der Platz ist, wohin unsere Sünden geworfen werden. Ich mochte den Gedanken, dass dies der Platz ist, wohin unsere Sünden geworfen werden. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagte ich, wirft Gott sie in den tiefsten Ozean. Sie sind für immer verschwunden. Die ernsten Gesichter starrten mich an und wagten kaum, dies zu glauben. Schweigend standen die Menschen auf, schweigend zogen sie ihre Mäntel an und schweigend verließen sie den Raum. Das war, als ich ihn sah. Er bahnte sich seinen Weg durch die Menge. Einen Augenblick sah ich seinen Mantel und den braunen Hut, im nächsten Augenblick die blaue Uniform und eine Schirmmütze mit dem Totenkopf und den gekreuzigten Knochen darauf. Die Erinnerung kam wie ein Blitz. Der riesige Raum mit seinem kalten Oberlicht, die traurige Haufen der Kleider und die Schuhe in der Mitte des Fußbodens. Eine nackte Schande, an diesem Mann vorbeilaufen zu müssen. Vor mir konnte ich die zierliche Gestalt meiner Schwester erkennen, Betsy. Die Rippen stachen scharf durch die dünne Haut. Wie abgemagert warst du. Betsy und ich waren verhaftet worden, weil wir während der Besatzung Hollands durch die Nazis in unserem Zuhause Juden versteckt hatten. Dieser Mann war Aufseher im Konzentrationslager Ravensbrück gewesen, wo wir hingeschickt wurden. Nun stand er da, mit ausgestreckter Hand vor mir. Eine wunderbare Botschaft, Fräulein, wie gut zu wissen, dass, wie Sie sagen, all unsere Sünden auf dem Meeresboden liegen. Und ich, die so routiniert über Vergebung gesprochen hatte, fummelte in meinem Notizbuch herum, anstatt seine Hand zu ergreifen. Natürlich würde er sich nicht mehr an mich erinnern. Wie könnte er sich überhaupt an einen Gefangenen unter Tausenden von Frauen entsinnen? Aber ich konnte mich an ihn und die Lederpeitsche erinnern, die an seinem Gürtel hin und her baumelte. Es war das erste Mal seit meiner Befreiung, dass ich mit meinem Häschern von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Mein Blut schien mir in den Adern zu gerinnen. Sie haben Ravensbrück in Ihrem Vortrag erwähnt, sagte er. Ich bin dort Aufseher gewesen. Nein, er konnte sich wirklich nicht an mich erinnern. Aber seit damals, fuhr er fort, bin ich Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir meine Gräueltaten von dort vergeben hat. Ich würde es jedoch auch gerne von Ihren Lippen hören, Fräulein. Er streckte seine Hand ein zweites Mal aus. Können Sie mir vergeben? Ich stand da, ich, deren Sünden jeden Tag vergeben werden mussten. Und ich konnte es nicht tun. Betsy war an diesem Ort umgekommen. Konnte er ihren langsamen, schrecklichen Tod austilgen, weil er um Vergebung bat? Es konnten nicht mehr als ein paar Sekunden vergangen sein, wie er da mit ausgestreckter Hand dastand. Für mich jedoch erschienen sie wie Stunden, während ich einen Kampf mit der schwierigsten Sache hatte, zu der ich mich jemals überwinden musste. Ich wusste, dass ich es tun musste. Die Botschaft, dass Gott vergibt, hatte eine vordringliche Bedingung, dass wir denjenigen vergeben, die uns Schaden zugefügt haben. Wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen nicht vergebt, sagt Jesus, wird euch euer himmlischer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Ich kannte es nicht nur als Gebot Gottes, sondern auch aus täglicher Erfahrung. Seit Kriegsende hatte ich in Holland ein Heim für Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft aufgebaut. Wer seinen ehemaligen Feinden zu vergeben vermochte, konnte auch bald wieder in die Außenwelt zurückkehren und sein Leben neu in die Hand nehmen, ganz gleich, welche physischen Narben zurückblieben. Diejenigen jedoch, die ihre Verbitterung hegten, blieben geistlich invalide. So einfach und doch so schrecklich ist das. Ich stand immer noch da mit der Kälte, die mein Herz umklammerte. Vergebung ist jedoch keine Emotion, kein Gefühl. Das war mir klar. Vergebung ist eine Tat des Willens. Der Wille kann tätig sein, egal welche Temperatur das Herz hat. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand hochheben, so viel kann ich tun. Du musst die Gefühle dazu geben. Also legte ich meine Hand ausdruckslos und mechanisch in die mir ausgestreckte Hand. Und während ich dies tat, geschah etwas Unglaubliches. Ein Strom floss von meiner Schulter aus, durch meinen Arm bis hin in unsere vereinten Hände. Diese heilsame Wärme schien völlig durch mich zu strömen und trieb mir die Tränen in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich von ganzem Herzen. Für einige Augenblicke hielten wir uns ganz fest, der ehemalige Aufseher und die ehemalige Gefangene. Niemals zuvor hatte ich Gottes Liebe so stark wie in diesem Moment verspürt. Das ist, denke ich, eine der ausdrucksstärksten Illustrationen für Vergebung, die wir eher aus der Neuzeit kennen. Corrie ten Boom hat auch einem ehemaligen Aufseher, der mit für den Tod ihrer Schwester verantwortlich ist, vergeben, weil Christus ihr alles vergeben hat. Ich habe gesagt, ich möchte damit schließen. Erinnert euch bitte noch an die erste Predigt zu den Einanderstellen. Das Ende der ersten Predigt zu den Einanderstellen war, ihr Lieben, die Einanderstellen und auch dieses Vergebt einander ist eine Einanderstelle. Die Einanderstellen sind uns nicht gegeben worden, damit wir möglichst gut miteinander auskommen. Das natürlich auch. Aber sie sind nicht einfach nur eine Sozialgesetzgebung für uns Menschen. Und leider hörst du das beim Thema Vergebung in den Predigten und in den Büchern viel zu oft und viel zu einseitig. Immer wieder dieses, du musst vergeben, sonst leidest du am meisten unter dem Gift, das du wünschst, dass ein anderes trinkt. Ihr Lieben, das ist ja nicht ganz falsch, aber das ist so selbstsüchtig. Und das wird nicht funktionieren, wenn du nur aus Selbstsucht versuchst, dem anderen zu vergeben, damit du frei bist von diesem Groll. Das reicht nicht. Das kannst du auch Menschen in der Welt sagen und da funktioniert es meist auch nicht. Vergebung ist Gottesdienst. Wenn du einem anderen von Herzen die Schuld einfach löschst, weißt du, was du dann tust? Dann tust du das, was Christus an dir getan hat. Und dann zeigst du, wie Christus tatsächlich ist. Und das ist der Sinn deines Lebens. Du darfst Christus zur Schau tragen. Du darfst Christus, den König der Könige, in dieser Welt reflektieren. Du darfst sein Wesen zeigen. Und das ist der wahre Grund und die wahre Schönheit und das wahre Motiv für Vergebung. Wenn du zeigst, was Christus an dir getan hat. Und dann bekommst du auch die Kraft, anderen wirklich von Herzen die Schuld zu vergeben. Ihr Lieben, das waren gute 45 Minuten und es reicht immer noch nicht. Wir haben zum Beispiel noch nicht über Versöhnung gesprochen. Versöhnung ist nicht das Gleiche. Versöhnung ist eine Frucht von Vergebung. Ja, wir können darüber jetzt heute nicht mehr anfangen. Vielleicht gibt es noch eine dritte Predigt dazu. Vergebung ist wie das Einreißen einer Mauer und jetzt haben wir wieder Zugang zueinander, aber die Trümmer sind noch da. Und das Ausräumen der Trümmer, das könnt ihr nachher gut mit Versöhnung beschreiben, aber das, wenn Gott will, an einer anderen Stelle. Lass uns noch aufstehen und dem Herrn für sein Wort danken. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für dein Vorbild. Herr, du hast nicht an dich gedacht, du hast dich selbst entäußert.
bist in diese Welt gekommen, hast dein Leben hingegeben, um unsere ganze Lebensschuld zu tragen. Meine Schuld auf dir und deine Gerechtigkeit auf mir. Hab herzlich Dank, Herr, für diese unendlich große Vergebung, Herr, dass du uns vor einem heiligen Vater gerechtfertigt hast, dass wir keine Angst mehr haben müssen, weder heute noch an dem Tag, wo wir in der Ewigkeit vor ihm stehen. Wegen dir, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir ein wachsendes Verständnis von dieser Gnade haben, dass wir nicht nur bereit sind, einander zu vergeben, sondern das sogar als ein Vorrecht ansehen. Ein Vorrecht, dich zu verherrlichen, dich zu ehren, Herr, dich anzubeten, indem wir dir nachtun und dein Wesen zur Schau stellen. Hab herzlich Dank, dass Vergebung in dir zu deiner Ehre wirklich möglich ist. Amen. Amen. Ich habe euch noch eine kleine Hausaufgabe vorbereitet, die ehrlich gesagt relativ umfangreich ist. Bei dem letzten Lied wird ihr euch ausgeteilt. Ich habe das bewusst nicht am Anfang gemacht, sonst hättet ihr nur auf dieses Blatt gestarrt. Das ist eine Hausaufgabe. Und ich bitte euch einfach, nehmt doch mal diese Hausaufgabe als eine Hausaufgabe für die Adventszeit. Ja, das ist nicht etwas, was ihr heute Nachmittag erledigen könnt. Es sind ganz viele Punkte zur Vergebung. Aber das wäre schön, wenn diese Adventszeit besonders unter diesem Zeichen steht. Christus ist gekommen, um uns zu vergeben. Lasst uns auch unsere Beziehung zueinander bereinigen und vergeben. Danke.